er von diesen Christusfeinden gehört. Die letzte Stunde, wie wir da in diesem ersten Vers lesen, letzte Stunde bezeichnet in der Bibel die Zeit zwischen Jesu Tod und Auferstehung und seinem zweiten Kommen, das wo jederzeit passieren kann. Und wenn sie damals schon in der letzten Stunde gelebt haben, dann sind wir jetzt 2000 Jahre näher an diesem Ende dran. Und umso mehr sollten wir unsere Ohren spitzen, um zu hören, was Johannes uns dort sagen will. Noch ein wichtiges Detail im Vers 18, über das man nicht drüber lesen darf. Johannes schreibt einmal von einem Antichrist, der kommen wird, und dann schreibt er von vielen, die jetzt schon aufgetreten sind. Er spricht von dem Antichrist, das ist der Feind Gottes, Satan, der wo am Ende dieser Welt öffentlich gegen Gott auftreten wird und Gottes Platz einnehmen will. Viele Voraussagen in der Bibel zeigen uns, dass dies durch eine konkrete Person stattfinden wird. Und das letzte Buch der Bibel zeigt uns aber auch, wie dieser Plan zum Scheitern verurteilt ist. Der Antichrist ist also eine konkrete Person. Und weil Johannes dieses Wort nicht nur im Singular, sondern auch im Plural verwendet, viele Antichristen, wenn er von diesen spricht, dann sind damit all jene gemeint, die jetzt schon in dieser Rebellion gegen Gott leben. Alle, die Christus bewusst ablehnen oder die, wo sie bewusst gegen Christus auflehnen. Die Antichristen jetzt sind so etwas wie die Vorboten für den Antichrist, der später auftreten wird und in dem die Welt den Höhepunkt der Rebellion gegen Gott erfahren wird. Und Johannes schreibt, es sind schon viele Antichristen unter uns. Für uns stellt sich also jetzt die Frage, wie erkennt man so einen Antichristen? Was sind ihre Kennzeichen? Wir finden zwei Eigenschaften in diesem Text. Diese erste Eigenschaft sehen wir im Vers 22. Wer ist der Lügner, wenn nicht der, der leugnet, dass Jesus der Christus ist? Der ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Das erste Kennzeichen ist also, dass Antichristen Lügner sind. Wie Johannes in dem ganzen Brief immer wieder betont und sagt, dass Gott Wahrheit ist, so finden wir im Antichristen den genauen Gegensatz. Wir finden Falschheit und Lüge. Und diese Lüge, lesen wir hier in Vers 22, ist, er leugnet, dass Jesus der Christus ist. Das Wort Christus kommt aus dem Griechischen und es heißt der Gesalbte. Diesen Ausdruck finden wir im Alten Testament, wenn dort Messias steht, das ist das hebräische Wort dafür. Aber das Wort Christus finden wir im Neuen Testament, zum Beispiel im ersten Johannesevangelium, im ersten Kapitel, wo Andreas, einer der ersten Jünger, Jesus nachfolgt und zuerst aber noch seinen Bruder holt und zu ihm sagt, wir haben den Christus gefunden. Christus war also nicht, wie viele heute glauben, der Nachname von Jesus, sondern es war sein Ehrentitel, wenn man so sagen will, seine Berufsbezeichnung. Christus, der Gesalbte, das war die Beschreibung für Jesus. Im Alten Testament wurden die Könige und die Propheten und Priester mit Öl gesalbt. Es war ein öffentliches Zeichen ihrer Einsetzung. Und so ein endgültiger Gesalbter wurde dem Propheten im Alten Testament angekündigt. Gott hat der Welt einen gesalbten Retter und König versprochen. Den Christus. Und wenn hier steht, dass die Antichristen Jesus als Christus leugnen, dann kennen sie ihn nicht als Retter und König an. Sie leugnen, dass durch Jesu Tod und Auferstehung Sündenvergebung möglich ist. Und sie folgen ihm auch nicht nach. Und aus der Argumentation von Johannes im Vers 23, in dem steht, jeder, der den Sohn leugnet, hat auch den Vater nicht. Wer den Sohn bekennt, hat auch den Vater. Aus dem Vers wird klar, dass Vater und Sohn eine Einheit sind. Sie sind untrennbar. Wer den Sohn ablehnt, lehnt automatisch auch den Vater ab, weil der Vater ihn gesandt hat. Wenn wir eins erfahren durch die Evangelien, durch die Biografien von Jesus, dann ist es, dass er uns nicht die Option gibt, nur ein guter Mensch zu sein, sondern Jesus behauptet, 100% Mensch zu sein und 100% Gott. Und die restliche Bibel bestätigt es. Jesus ist Gott. Und darum sagt Johannes auch, wer das nicht glaubt, hat Gott im Grunde genommen nicht erkannt. Auch in unserer Zeit gibt es Leute, die behaupten, Gott nachzufolgen, aber Jesus leugnen. Das tun viele, indem sie ihn abwerten. Sie leugnen entweder, dass er von Gott kommt, oder sie behaupten, dass er zwar ein guter Lehrer, ein guter Mensch war, vielleicht sogar ein Prophet, aber sie sagen, Rettung ist durch Jesus nicht möglich. Die Lüge des Antichristen besteht also darin, zu behaupten, dass Jesus nicht der von Gott gesandte und bestätigte Retter und Herrscher ist. Und das ist eine sehr gefährliche Lüge. Gefährlich auch für uns. Um zu sehen, warum das gefährlich ist, auch für uns, schauen wir uns die zweite Eigenschaft der Antichristen an. Diese zweite Eigenschaft finden wir im Vers 26. Dies habe ich euch im Blick auf die geschrieben, die euch verführen. Antichristen sind nicht nur Lügner, sondern sie sind auch Verführer. Und das Erschreckende, diese Männer und Frauen, diese Christusfeinde waren Teil der Gemeinden, an die, wo Johannes da schreibt, so wie wir es in Vers 19 am Anfang gelesen haben. Man könnte jetzt aber sagen, warum schreibt Johannes dort eine Warnung, wenn er ja im Vers 19 sagt, dass diese Christusfeinde sich schon aus der Gemeinde entfernt haben. Obwohl diese Christusfeinde nicht mehr Teil der Gemeinde sind, stellen sie offenbar immer noch eine Gefahr dar. Wenn dem nicht so wäre, dann hätten wir den heutigen Predigttext nicht. Johannes weiß, dass die Christen in Gefahr stehen, die Lügen zu glauben, die Jesus als Retter und König leugnen. Dass sie in Gefahr stehen, verführt zu werden. Die Antichristen führen Christen von Christus weg. Und Gott weiß, dass wir heute noch genau in derselben Gefahr stehen. Wir stehen genau in derselben Gefahr, dieser Lüge Raum zu geben, die Jesus als Retter und König leugnet. Jeder von uns. Und diese Lüge ist so verführerisch auch für Christen, weil viele Antichristen damals wie heute sehr schlagende und einleuchtende Argumente und Gründe für ihre Lügen hatten. Die Lüge ist deshalb so verführerisch, weil sie vielleicht besondere Erfahrungen oder Gefühle verspricht. Oder weil sie einen christlichen Anstrich hat und sogar von Gott spricht. Aber das Ziel der Verführung ist immer, dass Jesus nicht als einziger und alleiniger Retter und König dargestellt wird. Die Verführung mit ihrer Lüge leugnet Jesu Identität und damit Gott. Ein amerikanischer Prediger hat vor kurzem ein Buch veröffentlicht mit dem Titel Jesus plus Nothing equals Everything. Also auf Deutsch, Jesus plus nichts ist alles. Und die Kernaussage in diesem Buch ist, zu Jesus kann man nichts, und zwar absolut nichts hinzufügen, und er ist auch durch absolut nichts zu ersetzen. Wenn heute viele Philosophen oder Politiker oder Spiritisten Rettung anbieten, oder wenn Leute aus Gemeinden aufstehen und ein neues Rezept zur Versöhnung mit Gott predigen, dann sollten unsere Ohren groß werden und wir sollten hinhören, ob sie Jesus als Retter und König predigen. Oder ob sie wie die Antichristen Jesus Rettungswerk und seine Herrschaft leugnen. Und wenn wir mit einem Finger auf andere zeigen, dann zeigen immer nur drei auf dich zurück. Wir als Gemeinde und du als einzelner Teil davon musst dich ständig prüfen, ob Jesus die Grundlage deines Lebens ist. Und zwar Jesus als Retter und König. Die Frage sollte lauten, welche Rolle spielt Jesus in deinem Leben? Ist er dein Retter und Herr? Oder basiert dein Leben auf der Lüge, dass dich jemand oder etwas anderes retten kann? Dass du zu Jesus noch etwas Zusätzliches brauchst? Oder dass es besser wäre, jemand anderem nachzufolgen? Dass Johannes davon überzeugt ist, dass Jesus unersetzlich ist, werden wir jetzt gleich sehen. Wir lassen die Antichristen hinter uns und schauen uns die zwei Kennzeichen eines Christen an. Das erste Kennzeichen finden wir im Vers 20. Und ihr habt die Salbung von dem Heiligen und habt alle das Wissen. Eine Salbung inklusive einem Wissen, das ist das erste Kennzeichen. Dieses Wort Salbung erinnert uns an das Wort Christus, das was ja heißt, der Gesalbte. So wie Jesus von Gott zum Retter und König gesalbt worden ist, hat Gott uns gesalbt zu seinen Kindern, zu Heiligen, durch Jesus. Und diese Salbung ist eine Bestätigung, ein Zeichen für ein Amt oder eine Veränderung in uns. Weil Jesus an unserer Stelle gestorben ist, hat er uns vor Gott gerechtfertigt und uns damit das Recht gegeben, Kinder Gottes zu sein. Und der Heilige Geist ist diese Salbung, der Beweis für unsere Errettung und unser Beistand, bis Jesus wiederkommt. Und mit dieser Salbung empfangen wir ein Wissen. Das ist eine Salbung inklusive dem Wissen, wie es in diesem Vers 20 steht. Und dieses Wissen drückt in der Bedeutung im Grundtext ein innerliches und bewusstes Erkennen aus. Es ist nicht ein Wissen wie 2 plus 2 ist 4, sondern es hat mit unserem Herzen zu tun. Es ist etwas Innerliches. Ein inneres Erkennen dieser göttlichen Wahrheit. 7 Verse später spricht Johannes noch einmal davon, in Vers 27. Und ihr, die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, bleibt in euch. Und ihr habt nicht nötig, dass euch jemand belehre, sondern wie seine Salbung euch über alles belehrt, so ist es auch wahr und keine Lüge. Also Johannes sagt, wir wissen alles, brauchen keine Belehrung mehr. Ich bin überzeugt davon, dass Johannes in diesem Vers nicht aussagen will, dass wir keine Lehre mehr brauchen. Wenn wir diesen Vers so auslegen, dann widerspricht er der restlichen Bibel. Und Johannes nimmt sogar selber den Wind aus dem Segel. Weil diese Worte, die wir da lesen, dieser Brief, das ist ja Lehre, oder? Ich denke, was Johannes damit meint, mit diesem Wissen, zu dem niemand was hinzufügen kann, drückt der Paulus in 1. Korintherbrief, Kapitel 2, Vers 12, sehr schön aus. Er schreibt dort, wir aber haben diesen Geist erhalten, den Geist, der von Gott kommt, nicht den Geist der Welt. Darum können wir auch erkennen, was Gott uns in seiner Gnade alles geschenkt hat. Genau das ist es, was der Heilige Geist in uns macht. Ein Christ kann durch die Hilfe des Heiligen Geistes, durch diese Salbung, das Wissen erlangen. Er kann mit dem Blinden, der von Jesus geheilt worden ist, sagen, ich war blind, doch jetzt sehe ich. Das Werk des Heiligen Geistes. Oder er kann mit John Newton singen, der in seinem Lied schreibt, in dem Lied Amazing Grace, beschreibt er das so schön. Er sagt, ich war einst verloren, aber nun bin ich gefunden. War blind, aber nun sehe ich. Und weiter sagt er dann, wie kostbar erschien mir diese Gnade in der Stunde, als ich erstmals glaubte. Der Heilige Geist hilft uns, Gottes Wahrheit, die Rettung und Herrschaft durch Jesus zu erkennen. Und er hilft uns auch, die Wahrheit von der Lüge der Antichristen zu unterscheiden. Bis jetzt haben wir gesehen, dass die Antichristen Lügner sind. Sie leugnen, dass Jesus von Gott gesandter Retter und König ist. Und dass sie mit dieser Lüge, die wo sie auch christlich schmücken kann, andere verführen. Außerdem haben wir gesehen, im Gegensatz zu einem Antichristen, erkennt der Christ durch die Hilfe des Heiligen Geistes die Wahrheit, die Rettung durch Jesus. Und jetzt abschließend finden wir in diesen Versen noch ein letztes Kennzeichen von einem Christen. Und zwar ist es ein sehr wichtiges Kennzeichen. Es ist Gemeinschaft mit Gott. Ich lese dazu noch einmal diesen Vers 24. Ihr, was ihr von Anfang an gehört habt, bleibe in euch. Wenn in euch bleibt, was ihr von Anfang an gehört habt, werdet auch ihr in dem Sohn und in dem Vater bleiben. Und dies ist die Verheißung, die er uns verheißen hat, das ewige Leben. Ihr, sagt Johannes da, sagt ihr Christen, was ihr von Anfang an gehört habt. Es ist die Frage, was haben sie von Anfang an gehört? Diese Christen dort. Was hört jeder Gläubige am Anfang seines Glaubens? Ich denke, es ist die rettende Botschaft. Das, was jedem Gläubigen die Augen geöffnet hat, wo er zur Bekehrung gekommen ist. Diese errettende, wunderschöne Gnade. Diese amazing grace. Jesus als Retter und König zu sehen, das ist der Anfang vom Glauben. Und genau das leugnen ja die Antichristen. Und sie sehen es nicht. Und Johannes gibt uns in diesem Vers 24 auch eine Aufforderung. Er sagt, was ihr von Anfang an gehört habt, bleibe in euch. Und weiter sagt er, wenn in euch bleibt, was ihr von Anfang an gehört habt, und in Vers 27 sagt er noch einmal, bleibt in ihm. Also dieses Bleiben ist ihm anscheinend ein wichtiges Wort. Es drückt ein Dranbleiben aus. Und ich denke, es ist deshalb so wichtig, weil Johannes weiß, dass diese Botschaft nicht automatisch in uns bleibt. Wir sehen hier unsere menschliche Verantwortung, etwas dafür zu tun. Wie schnell geht es mir, dass Jesus als mein Retter und Herr, dass ich ihn in mir verliere und er zu etwas wird, wo da draußen ist, dass ich ihn mit meinem Kopf zwar verstehe, aber ich ihm keinen Raum gebe, in mir lebendig zu wirken. Aber das ist genau das Kennzeichen. Ein Christ hat im Gegensatz zu einem Antichristen eine innige Gemeinschaft, eine bleibende Verbindung mit dem Vater und dem Sohn. Und Johannes sagt uns, wir können diese Gemeinschaft mit Gott nur haben, indem das Evangelium in uns bleibt. Er sagt, wenn in euch bleibt. Wir sollen nicht nur einmal verstehen, was Vater und Sohn für uns getan haben, sondern es muss in uns bleiben. Es muss in deinem Leben muss es Wurzeln schlagen. Es muss sich auf alle Bereiche deines Lebens auswirken. Und das ist alles an Wahrheit und Lehre, wo du brauchst. Alles an Wahrheit und Lehre, die wo dir Gemeinschaft mit Gott und ewiges Leben verspricht. Keine Lügen, kein Christusersatz und kein zusätzliches Wissen kann dir Gemeinschaft mit Gott geben. Nur das Evangelium, das Bleiben dieser Wahrheit in dir. Und jetzt ist die Frage, wie können wir in dem bleiben? Wie können wir das fördern? Wie gelingt es dir, dass das Evangelium in dir bleibt? Ich will dir zwei Tipps geben, die wo mir sehr helfen. Vielleicht helfen sie auch dir. Der erste Tipp ist, such das Evangelium in Gottes Wort und denk darüber nach. Das kann so ausschauen, dass du vielleicht nur einen Vers aus der Bibel nimmst, zum Beispiel Kolosser 2,3, wo steht, Christus, in dem verborgen sind alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis. Und du denkst einmal nur 5 Minuten über nur diesen Vers nach. Du betonst jedes Wort, du denkst über jedes Wort nach. Und dann fängst du an, Gott zu danken für das, was er dir in Christus geschenkt hat. Bei mir war es in den letzten 2 Wochen nicht ein einzelner Vers, sondern es war die Botschaft eines Buches. Es war der Prophet Jeremia aus dem Alten Testament. Und ohne dass dort der Name Jesus erwähnt wird, habe ich das Evangelium darin gesehen, an dem, wie Gott mit diesem Volk handelt. Und das hat mich fasziniert. Es hat mir geholfen, das Evangelium in mir zu füttern, dass es lebendig bleibt. Such das Evangelium in Gottes Wort und denk darüber nach. Lerne evangeliumszentrierte Verse auswendig, die wo du auch im Bus oder in der Arbeit dir aufsagen kannst. Das war der erste Tipp. Der zweite Tipp ist, lebe das Evangelium mit anderen Menschen. Jeder, der wo verheiratet ist, kann bestätigen, dass man in der Ehe seine eigene Sündhaftigkeit am besten sieht. Ich nenne ein Beispiel von mir. Wo die Carrie und ich im Mai in unsere neue Wohnung gezogen sind, hat es bis September gedauert, dass wir eine Waschmaschine hatten. Und der Grund dafür war ich. Eigentlich mein Egoismus. Wo wir eingezogen sind, war es mir wichtiger, dass meine Büroecke super ausschaut, dass ich da gut arbeiten kann. Ich war auf der Suche nach einem optimalen Pinboard, so eine Magnettafel, und ich wollte mir selber basteln. Und anstatt der Carrie zu helfen, eine Waschmaschine zu suchen und zu bestellen, war mir mein Büro wichtiger. Das war mein sündhaftes Verhalten. Und die Carrie ist mir mit Gnade begegnet. Sie hat mich sogar ermutigt in meinem Projekt und hat mir geholfen und Tipps gegeben. Was habe ich daraus gelernt? Ich habe gesehen, wie das Evangelium in der Carrie war. Es ist in der Carrie geblieben, obwohl ich mich total egoistisch und sündhaft verhalten habe. Und es hat mich sehr gedemütigt, wie ich das im Nachhinein gesehen habe. Aber es hat mich gleichzeitig auch ermutigt, dem Evangelium mehr Raum in mir zu geben. Der zweite Tipp ist, lebe das Evangelium mit anderen Menschen. Mit deiner Frau, deinem Mann, deinem Schulkollegen, deinen Arbeitskollegen oder vielleicht sogar mit einer fremden Person, der wo du begegnest. Begegne andere Menschen mit dem Evangelium. Das Ziel davon ist immer, dass wir in Christus bleiben und dass er in uns bleibt. Im Anschluss werden wir Abendmahl feiern. Das ist so ein dritter Tipp, wie das Evangelium in uns bleibt. Wir wollen uns nämlich dort an diesen Liebesbeweis Gottes, den Tod und die Auferstehung Jesu, sein Rettungswerk, an das wollen wir uns erinnern. Wir wollen, dass diese rettende Botschaft, das Evangelium in uns bleibt. Christus als Retter und König im Mittelpunkt. Und wir wollen gemeinsam, wenn wir es mal einnehmen, auch diese Zusage feiern, die wo uns Johannes dort schreibt, im Vers 25, dass uns nicht nur die Schuld vergeben ist, sondern dass Gott uns ewiges Leben schenkt. Und dies ist die Verheißung, die er uns verheißen hat, das ewige Leben, steht in Vers 25. Ein Dranbleiben jetzt bewirkt ein ewiges Leben bei Gott. Ewige Gemeinschaft bei Gott bewirkt ein Dranbleiben jetzt. Und weil diese Gemeinschaft eine Verheißung verknüpft ist, weil du etwas dafür tun musst, will ich dich, wenn du Jesus noch nicht kennst, als Retter und König über dein Herr, über dein Leben, da will ich dich einladen, nachzuforschen, ihn kennenzulernen. Es
gibt heute hier sehr viele Möglichkeiten und viele Menschen, die gerne bereit sind, Antworten zu geben auf Fragen. Ich selber werde später dann im Speakers Corner stehen und bin auch gerne bereit für Gespräch. So wie Johannes diesen Abschnitt beendet, will auch ich beenden. Johannes sagt, bleibt in ihm. Und ich sage, bleibe in ihm. Bleib in Jesus, erinnere dich heute an diese Gnade der Errettung. Und morgen, wenn du aufstehst, bleib in ihm. Erinnere dich daran, dass Jesus dein Retter ist und Herr über dein Leben. Und genauso mach es am Dienstag, am Mittwoch, am Donnerstag, am Freitag, bis Jesus wiederkommt. Bleib in ihm. Amen.